Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. 500 Milliarden Euro, eine ganze Menge Geld. Damit kann man viel Sinnvolles anfangen, man kann es aber auch schlecht einsetzen. Finanzminister Klingbeil hat sich jetzt Hilfe geholt bei der Frage, wie und wo man das Sondervermögen am besten investiert. Darüber sprechen wir gleich mit seinem Berater, Professor Jens Südekum. Die Preise sind enorm gestiegen, die Kundschaft bleibt aus oder spart kräftig und das macht der Gastronomie zu schaffen. Wie kommt die aber wieder raus aus der Krise? Und neuerdings dürfen nachhaltige Fonds auch Rüstungsaktien enthalten. Nicht jeder findet das gut und richtig. Zunächst gehen wir an die Börse und fangen mit den Kursen von französischen Staatsanleihen an. Wie groß ist der Abstand, der sogenannte Spread, zu deutschen 10-jährigen Anleihen? Claudia Wehrle ist für uns im Börsensaal.
Der Zinsunterschied zwischen Frankreich und Deutschland liegt bei 80 Basispunkten zum Vergleich. Der Zinsunterschied zwischen Italien und Deutschland liegt bei knapp 90 Basispunkten. Und zwischen Griechenland und Deutschland, da liegt er bei 70 Basispunkten. Heißt, die Franzosen müssen derzeit höhere Zinsen auf Staatsverschuldung bezahlen als beispielsweise Griechenland. Ein höherer Spread, also Zinsabstand, der deutet auf ein höheres Risiko hin, während ein niedriger Spread Kosten für den Anleger signalisierte und ein geringeres Risiko anzeigt.
Die Frage, die stellen wir natürlich aus gegebenem Anlass, denn Frankreich steckt über beide Ohren in Schulden. Es muss dringend gespart werden. Das fordert der französische Regierungschef François Bayrou. Kommenden Montag stellt er sich deswegen der Vertrauensfrage und die Regierung könnte sogar darüber stürzen. Das sorgt auch an den Märkten für Unruhen. Droht Frankreich eine Staatsschuldenkrise?
Darüber habe ich vor der Sendung mit Carsten Brzeski von der ING gesprochen und von ihm wollte ich zunächst wissen, wie dramatisch ist denn die Situation in Frankreich? Es ist immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone.
Na, die Situation ist dramatisch, weil wir ja ständig sehen, dass Ministerpräsidenten es nicht schaffen, um Reformen durchzubringen. Jedes Mal, wenn es irgendjemanden gibt, der eine Reform haben möchte oder Sparmaßnahmen durchsetzen möchte, scheitert er im Parlament. Wir haben eine extrem hohe Staatsverschuldung, wir haben viel zu hohes Defizit und wir haben keinen Plan von Frankreich, wie man diese Schulden in den Griff bekommt.
Wie konnte es so weit kommen?
Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die französische Regierung halt anfängliche Reformbemühungen immer wieder schnell zurückgestellt hat und lieber versucht hat, auf Pump finanziertes Wachstum hinzubekommen. Das war während der Pandemie so, das war während der Energiekrise so, waren aber auch Investitionen, also da, wo wir vielleicht vor kurzem noch gejubelt haben über ein höheres Wirtschaftswachstum in Frankreich als in Deutschland, sehen wir jetzt, was der Preis ist, wenn so ein Wirtschaftswachstum vor allem auf Pump finanziert wurde.
Frankreich braucht dringend Geld. Wie groß ist denn die Bereitschaft von Investoren, den Franzosen Geld zu geben?
Sie haben es ja am Anfang ja gesagt, die Franzosen verschulden sich aktuell halt oder müssen mehr zahlen als Deutschland. Allerdings ist so ein Zinsniveau immer noch nicht dramatisch hoch, das dürfen wir nicht vergessen. Also wenn wir jetzt so bei 3,6% Zinsen sind auf französische Staatsverschuldung, ist das nicht hoch. Es wird irgendwann erst ein Problem werden, wenn wir so bei 5, 6 oder 7% wären. Also die Investoren geben Frankreich deutlich Geld, aber sie lassen sich das etwas besser bezahlen, das höher bezahlen, als wenn sie Deutschland Geld geben würden.
Wie ist es denn um die Wirtschaft in Frankreich bestellt?
Ja, die Wirtschaft lief in den letzten Jahren besser als die deutsche Wirtschaft. Man hat jetzt nicht die großen Energieprobleme, wie sie in Deutschland haben. Man hat die Industrie auch immer wieder unterstützt und man hat auch es geschafft, um zum Beispiel auf künstliche Intelligenz unheimlich viel zu investieren und Unternehmen anzuziehen. Allerdings immer wieder auch auf Pump finanziert. Wenn wir jetzt eine Situation haben, in der irgendwo doch gespart werden muss, weil anders bekommt man den Staatshaushalt nicht in den Griff, wenn Reformen ausbleiben, dann heißt das auch, dass die französische Wirtschaft eher stagnieren wird und dann genau in die gleichen Probleme kommt, was wir in Deutschland sehen. Dann sehen wir halt ein blutarmes Wirtschaftswachstum in Frankreich.
Was passiert, wenn die Franzosen ihre Staatsschuldenlast nicht mehr stemmen können?
Ja, da passiert nicht von heute auf morgen etwas, aber das bedeutet, bei einem Staat, der aktuell fast 60% des Bruttoinlandsproduktes an Staatsausgaben hat, ist nicht mehr so viel möglich und bedeutet, dass wir damit ein weiteres Land in Europa hätten, das in der Stagnation gefangen ist.
Ist damit zu rechnen, dass die Europäische Zentralbank eingreift?
Ja, wir sind weit davon entfernt, dass wir jetzt über eine mögliche Insolvenz von Frankreich spekulieren würden. Wenn man aber das Spielchen mal durchspielt, was würde dann passieren? Könnte überhaupt eine Europäische Zentralbank Zentralbank Frankreich unterstützen. Das ginge sowieso nur, wenn Frankreich Bemühungen unternimmt, um Sparmaßnahmen durchzuziehen. Ansonsten darf auch die EZB keine französischen Staatsanleihen kaufen. Die Größe Frankreichs ist sowieso viel zu groß, dass die EZB alleine Frankreich unterstützen könnte. Aber wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder mal gesehen, Jean-Claude Juncker, ehemaliger Kommissionspräsident, hat immer wieder gesagt, warum gibt es Ausnahmen für Frankreich? Because it's France, weil es Frankreich ist.
Soweit Carsten Bjeski von der ING.
Because it's France. Okay, das haben wir uns gemerkt. Wir schauen auf den Gesamtmarkt und auf neue Inflationsdaten aus der Eurozone. Wie stark sind die Preise im August gestiegen?
Es sind vorläufige Zahlen. Die Inflation im Euroraum ist im August voraussichtlich leicht gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 2,1%. Lebensmittel, Alkohol, Tabak, all das ist teurer geworden. Auch viele Dienstleistungen. Man darf aber nicht vergessen, es gibt zwischen einzelnen Staaten sehr große Unterschiede. Am niedrigsten fiel die Inflationsrate in Frankreich und in Italien aus. Die höchsten Inflationsraten gibt es in Estland, Kroatien und in der Slowakei. Wenn wir auf den DAX jetzt schauen, der gerät immer mehr unter Druck. Minus 1,4%. Er fällt auf 23.694 Punkte.
Bewegen die Inflationsdaten auch den Euro?
Ja, der gibt mittlerweile nach, wird mit einem Dollar 16,33 gehandelt am Mittag.
Frau Wehrle, ein Unternehmen stürzt an der Börse regelrecht ab, der Solartechnikkonzern SMA Solar. Warum?
Bei SMA Solar reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Statt endlich wieder schwarze Zahlen zu schreiben, werden die Verluste im laufenden Jahr wohl noch höher sein als 2024. Da gibt es viele Gründe. Mauergeschäfte, Abschreibungen, hohe Restrukturierungskosten. Billigimporte aus China machen SMA Solar ja der ganzen Solarbranche schon seit Jahren zu schaffen, was zur Folge hat, dass SMA Solar bereits im vergangenen Jahr die Ziele mehrfach zusammenstreichen musste. Besserung ist vorerst in Sicht. Ja, und die Aktien, die brechen mehr als 28% heute ein.
Bevor wir jetzt auf den Aktienkurs des Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé schauen, berichten wir über den Rauswurf von Laurent Freix, der vor genau einem Jahr an die Spitze von Nestlé kam und gestern Abend gefeuert wurde. Katrin Hondl.
Der plötzliche Rauswurf von Laurent Freix sei eine notwendige Entscheidung gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Nestlé-Konzerns. Nach nur einem Jahr an der Konzernspitze und fast 40 Jahren im Unternehmen ist Schluss. Grund, eine, Zitat, nicht offengelegte romantische Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin. Damit habe Freix gegen den Verhaltenskodex und die Werte der Firma verstoßen. Zu der erst heimlichen und dann verheimlichten Liebesaffäre des Nestlé-Chefs habe es zwei Untersuchungen gegeben. Gleichzeitig mit der Absetzung von Freix gab Nestlé dessen Nachfolger bekannt. Neuer Konzernchef ist jetzt Philipp Navratil, 48 Jahre alt und zuletzt Leiter der Tochtergesellschaft Nespresso. Die strategische Ausrichtung des Nestlé-Konzerns bleibe unverändert, hieß es weiter. Man wolle aber das Tempo bei Wachstum und Effizienz steigern.
Frau Wehrle, wie reagieren Nestlé-Aktien darauf?
Sie reagieren deutlicher mit, da sind die Papiere 0,6% im Minus. Das Minus war heute aber bereits deutlich größer.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf den Goldpreis. Da gibt es neue Rekorde. Woran liegt das?
Ja, der Preis für die Feinunze ist heute Nacht kurzzeitig auf fast 3.509 Dollar gestiegen. Nicht erst seit heute, schon das ganze Jahr gehört Gold zu gefragten Anlagen. Es gibt viele Gründe. Gold ist so etwas wie ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Dann die anstehende Zinsentscheidung in den USA in diesem Monat. Es wird ja damit gerechnet, dass die Notenbank die Zinsen leicht absenken wird. Auf Goldbestände gibt es keine Zinsen, von daher scheinen andere Anlageformen auch weniger attraktiv.
Ich danke Claudia Wehrle live vom Frankfurter Börsenparkett. IBB, das steht für Investitions- und Innovationsbeirat. Ein neuer Beirat, den sich Finanzminister Klingbeil ins Haus holt. Es geht darum, die 500 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen möglichst sinnvoll einzusetzen. Das sei kein Selbstläufer, so Klingbeil. Jetzt sollen ihm Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Gewerkschaft, Wissenschaft helfen. Der Unternehmer Harald Christ leitet den Beirat. Ann-Christine Achleitner, die in vielen Aufsichtsräten sitzt, ist dabei. Und auch der persönliche Wirtschaftsberater von Klingbeil, Professor Jens Südekum. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Südekum.
Hallo, Frau Holz.
Haben Sie schon mit der Arbeit begonnen?
Die Arbeit geht Ende September los.
Warum dieser Beirat? Weiß die Regierung nicht, was sie mit dem Geld machen soll?
Doch, natürlich wüsste sie das auch so, aber Beratung ist ja hier in so einer außergewöhnlichen Situation hoch willkommen. Wir reden ja jetzt hier über ein riesiges Sondervermögen, 500 Milliarden. Das ist das größte Investitionspaket in der Geschichte der Bundesrepublik. Und da ist ja eigentlich ist eine sehr gute Sache, wenn erfahrene Leute aus der Wirtschaft auch der Regierung helfen, dass dieses Geld möglichst gut ausgegeben wird.
Hatten Sie ein Wörtchen mitzureden bei der Besetzung dieses Beirats?
Nein, ich bin in dem Beirat in meiner Rolle eben als persönlicher Beauftragter des Ministers mit dabei. Aber die anderen, das habe nicht ich entschieden.
Wie finden Sie die Auswahl?
Die finde ich sehr gut, denn wir haben da ja, die haben die Person ja gerade genannt, Leute, die eine hohe Expertise aus der Wirtschaft haben, Managerinnen, Gewerkschaftsvertreter, also Leute, die wirklich auch aus der Praxis kommen, die aber gleichzeitig, ist auch wichtig, nicht selber ein Interesse irgendwo haben, also nicht selber irgendwie Geld aus dem Sondervermögen wie für sich, für ihr Unternehmen haben wollen. Also von daher eine wirklich unabhängige Beratung mit sehr, sehr hoher Expertise.
Und ja, auch mit hoher Verantwortung. Die sollen jetzt für Investitionen und auch für Innovation sorgen. Das klingt ja immer ganz toll. Aber was heißt das konkret? Gibt der Beirat, also der Staat, vor, wo genau das Geld investiert werden soll?
Der Staat gibt das vor, konkret der Deutsche Bundestag, weil der bestimmt ja den Haushalt und auch den Wirtschaftsplan des Sondervermögens. Operativ ist das Finanzministerium dafür verantwortlich. Und der Beirat hat eben seine Rolle, dass er regelmäßig Berichte abgeben soll, halbjährlich, und vor allem eben auch ein konsequentes Monitoring mit organisieren soll. Also dass wir in dem Sinne Empfehlungen abgeben, wo ist das Geld gut eingesetzt worden, wo gibt es auch noch Verbesserungsmöglichkeiten, wo gibt es Probleme, wo drückt der Schuh und was könnte auch jetzt der Gesetzgeber, der Bundestag machen, um zum Beispiel bestimmte Reformen umzusetzen, die dann dafür sorgen, dass das Geld schneller und zielgenauer ausgegeben wird.
Ja, und eine dieser Fragen, die greife ich jetzt mal auf. Wo ist das Geld denn gut eingesetzt? Jeder Euro, den wir investieren, der muss die größtmögliche Wirkung haben. Das sagt Klingbeil, das ist der Anspruch. Wo und wie kann man das sicherstellen?
Der Wirtschaftsplan, der Entwurf der Regierung für den Wirtschaftsplan, der liegt ja schon vor und da sind die Schwerpunkte ja eindeutig erkennbar. Also der größte Bereich ist natürlich die Verkehrsinfrastruktur, also die Autobahnen, die Deutsche Bahn, das Schienennetz, die Brücken, aber nicht nur das, es ist auch Geld eingeplant im Bereich Digitalisierung, Digitalnetze, Forschung und Entwicklungsausgaben. Also das heißt, die Schwerpunkte, die sind von Seiten eben der Regierung und dann ultimativ des Bundestages schon klar. Und jetzt geht es eben darum, wenn dieses viele Geld da ist, muss man ja dafür sorgen, dass es eben auch schnell zielgenau abfließt. Also zum Beispiel stelle ich mir vor jetzt für den Beirat, dass wir Empfehlungen entwickeln, wie man zum Beispiel dafür sorgt, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren wirklich beschleunigt werden, dass dieses Geld auch schnell abfließt. Denn es bringt ja nichts, wenn viele Milliarden da sind, um Brücken zu sanieren, wenn dann jede Brückensanierung über 10 Jahre dauert, weil die Planungsverfahren so lange dauern, dann kann das ja nicht gut sein. Und von daher geht es darum, ganz konkrete Vorschläge zu entwickeln, wie man diese ganzen Prozesse, diese Verwaltungsprozesse auch beschleunigen kann.
Leider gibt es in Deutschland ja allzu viele schlechte Beispiele dafür, für lange Prozesse mit großen Projekten. Die Vorgängerregierung, die hat sich ja auch schon in kleinerem Umfang an Sondertöpfen versucht, aber das Geld floss eben häufig nicht ab. Zu kompliziert, zu umständlich. Wie wollen Sie das verhindern?
Ja, das sind genau die Themen, über die wir da sprechen werden. Von daher kann ich Ihnen jetzt natürlich noch nicht die Ergebnisse referieren. Aber man kann ja durchaus in der Vergangenheit auch gute Beispiele finden. Also nehmen Sie zum Beispiel dieses LNG-Terminal, das Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel. Da war es zwischen Beschluss und Inbetriebnahme, sind nicht mal 10 Monate ins Land gegangen. Und da kann man ja schauen, wie hat das damals funktioniert. Das ging, weil man eben nicht die üblichen Planfeststellungsverfahren durchgeführt hat, sondern eine eigene gesetzliche Grundlage geschaffen hat, gesagt hat, dieses Projekt ist im überragenden öffentlichen Interesse und dann ist da auch wirklich Tempo reingekommen. Und den Fall würde ich mir zum Beispiel anschauen und gucken, was kann man daraus lernen für die jetzt anstehenden Infrastrukturinvestitionen, weil genau dieses Tempo brauchen wir ja.
Innovation ist ja auch ein Stichwort, da ist Deutschland zurückgefallen. Gute Ideen gibt es, die werden aber häufig nicht umgesetzt und nicht ausreichend finanziert. Wo setzen Sie da an?
Das sind Themen, die auch rund um das Sondervermögen eine Rolle spielen. Es geht zum Beispiel um dieses Thema Deutschlandfonds, wo es auch darum geht, Wagniskapital für Start-ups, die wachsen wollen, zur Verfügung zu stellen, damit eben gute Ideen nicht nur sozusagen im Labor oder an den Universitäten entstehen, sondern auch auf dem Markt sich durchsetzen und dann Unternehmen, die wirklich wachsen wollen, dass die auch Kapital bekommen. Das kann der Staat nicht alleine machen, aber der Staat kann da mithelfen, dass eben auch gerade private Investoren in solche Projekte verstärkt investieren. Und das sind natürlich Dinge, die werden in dem Beirat auch eine Rolle spielen.
Und wenn Sie jetzt alles abgearbeitet haben, reicht das dann, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln?
Das wird einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten. Wenn man sich anschaut, wie waren die Konjunkturprognosen zum Anfang des Jahres und wie sind sie heute?
Schlecht,
sie
immer noch.
Nein, sie sind noch nicht gut, aber alle Institute, alle Beobachter, auch aus dem Ausland, sagen, dass das Wachstum in 2026 spürbar ansteigen wird. Und ein Grund dafür ist natürlich auch dieses Sondervermögen, diese riesige Investitionsoffensive. Und je besser dieses Geld auf die Straße kommt, desto stärker und besser werden auch die Wachstumseffekte.
Und wir werden das beobachten. Danke an Professor Jens Südekum.
Ich danke Ihnen.
Die Deutschen sparen wieder stärker. Die Konsumlaune hat sich eingetrübt, passend zur immer noch trüben Wirtschaftsstimmung. Und das bekommt die Gastronomie zu spüren. Es droht das sechste Verlustjahr in Folge, so der Verband DEHOGA. Für die Kundschaft heißt es andererseits, dass sie sich Preissteigerungen von 30% beim Essen gehen. Seit 2020 ist das so, einfach nicht mehr leisten können. Die Branche übt Druck auf die Politik aus, die Mehrwertsteuer auch tatsächlich dauerhaft zu senken. Mischa Erhardt dazu.
Mario Furlanello, gelernter Koch und Betreiber des Bornheimer Ratskellers in Frankfurt, beschäftigt seit längerem vor allem ein Problem.
Das ist und bleibt das Personal. Damit steht und fällt eigentlich fast alles. Wenn da genug oder ausreichend von da wäre, könnte ich mich um alles andere kümmern.
Ansonsten sind es im Allgemeinen die hohen Kosten, sinkende Umsätze und zurückhaltende Gäste, die genauer darauf schauen, wofür sie ihr Geld ausgeben, die Gastronomen hierzulande zu schaffen machen. So hat eine heute veröffentlichte Umfrage des Gastgewerbeverbandes DEHOGA ergeben, dass fast 40% der Betriebe befürchten, in diesem Jahr in die Verlustzone zu rutschen. Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin von DEHOGA.
Es kommen weniger Gäste, es wird verzichtet auf die Vorspeise oder andere Dinge. Also es macht es unglaublich schwer bei zeitgleich explodierenden Kosten seit 2022. Die Inflation ist nicht mehr ganz so hoch, aber die Preise steigen ja kontinuierlich, wenn man an Nahrungsmittel, Energiekosten und Personalkosten denkt.
Tatsächlich hatten die Gastronomieunternehmen im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr mehr oder weniger stabile Umsätze in den Kassen, meldet das Statistische Bundesamt. Denn viele Gastronomiebetriebe haben die steigenden Kosten in Form höherer Preise abgefedert. Restaurantbetreiber Mario Furlanello.
Keiner freut sich, wenn irgendwas teurer wird. Wenn es teurer werden muss, das suchen wir uns ja nicht aus. Dann muss sich der Gast eben entscheiden, koche ich dann doch lieber mal daheim oder gehe ich in einen gastronomischen Betrieb. Das ist ja nichts, was wir machen, um die Leute zu ärgern.
Inflationsbereinigt, wenn man also die jüngsten Preiserhöhungen im Gastgewerbe ausklammert, lagen die Erlöse um 3,7% unter dem Vorjahreszeitraum. Und im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Krise, brachen die realen Umsätze sogar um rund 15% ein.
Zunächst gab es einen kleinen Aufschwung nach Corona, aber seit ein, zwei Jahren hat sich das leider verschlechtert. Die Nachfrage ist nicht mehr so groß und auch viele Mitarbeiter, wo früher in der Gastronomie gearbeitet haben, sind in andere Industriezweige abgewandert.
Sagt Michael Ottenbacher, Professor für Hotel- und Restaurantmanagement an der Hochschule Heilbronn.
Preisexplosionen bei Energiekosten und Lebensmitteln und auch die höheren Personalkosten haben dazu geführt, dass heute ein Café und ein Restaurant eine sehr kleine Gewinnmarge nur noch haben.
Der Lobbyverband DEHOGA mahnt daher, dass in dieser Lage entschlossenes politisches Handeln der Regierung in Berlin nötig sei. Die hat geplant, die während der Corona-Krise zeitweise auf 7% gesenkte Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder dauerhaft auf den reduzierten Satz zu senken. Die einheitliche Besteuerung von Essen mit 7% könne die Gastronomiebetriebe stärken und ihnen in der schwierigen Lage helfen, so DEHOGA. Denn dann wären sie im Wettbewerb mit Lieferdiensten, Essen zum Mitnehmen und Fertiggerichten aus dem Handel konkurrenzfähiger, so der Gastgewerbeverband.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Einstellung zum Thema Verteidigung und auch zum Thema Rüstung grundlegend geändert. Aktien von Rüstungsunternehmen sind gefragt. Dazu trägt auch bei, dass Rüstungsaktien jetzt sogar in Fonds mit dem Nachhaltigkeitssiegel ESG zu finden sind. Rüstung und Nachhaltigkeit? Kai Rüßberg hat sich das angeschaut.
Beim Rüstungskonzern Rheinmetall läuft es rund. Letzte Woche wurde in Niedersachsen Europas größtes Artilleriewerk eröffnet. Der Aktienkurs stieg gestern am internationalen Antikriegstag um 3,5%. Rheinmetall-Chef Armin Papperger investiert zurzeit gewaltige Summen in Produktionsmittel und Rohstofflager.
Wir haben in den letzten Jahren über 9 Milliarden Euro investiert. Ein Großteil davon ist Aufbau von Lägern gewesen. Das waren mehrere Milliarden Euro. Das heißt, dass wir langfristig auch liefern können. Wir werden in einem Lauf von 5 Jahren etwa 30 Milliarden Euro investieren. Das heißt, das ist eine Menge Geld, aber das kommt auch wieder rein.
Denn die Rüstungsindustrie kann sich ausreichend private Investitionsmittel am Markt besorgen und gleichzeitig sicher damit rechnen, Fertigungsaufträge aus der Politik zu erhalten. Anleger hoffen auf eine hohe Rendite. Seit Ende vergangenen Jahres fließt nun zusätzlich auch noch Anlagekapital aus nachhaltigen Investitionsfonds in die Rüstungsindustrie. Für Papperger ist das nur logisch.
Es gibt keine Sicherheit ohne wehrtechnische Industrie. Es gibt keine sicheren Logistikketten und es gibt keine Nachhaltigkeit ohne Sicherheit. Also insofern passt das alles zusammen.
Doch lange galten Rüstungsindustrie und Nachhaltigkeit als kaum vereinbar. Dass Geld aus nachhaltigen Anlagefonds auch an Unternehmen mit mehr als 10% Rüstungsproduktion fließt, macht eine Leitlinie der EU-Aufsichtsbehörde ESMA erst seit Ende 2024 möglich. Einige Genossenschaftsbanken wie die Bochumer GLS-Bank wollen sich aber dem nicht anschließen, sagt Vorstandssprecherin Aysel Osmanoğlu.
Natürlich müssen sich die Banken jetzt nicht daran halten, so wie die GLS-Bank. Wir schließen nach wie vor Rüstung in unseren Fonds kategorisch aus, denn Rüstung und Sicherheit liegen in der Verantwortung des Staates und wir treten dafür ein, dass die Privatwirtschaft in diesem Bereich keine Gewinne erwirtschaften sollte.
Osmanoğlu meint, es ist unethisch und nicht nachhaltig, als Anleger davon umso stärker zu profitieren, je mehr Waffen und Munition angeschafft und möglicherweise auch in Kriegen eingesetzt wird. Zudem liege darin auch noch ein ganz anderes Problem.
Wir müssen uns als Gesellschaft, als Volkswirtschaft überlegen, ob die anderen volkswirtschaftlichen Felder nicht unterrepräsentiert werden. Also wenn es darum geht, unsere Sicherheit zu gewährleisten durch Investitionen in die Rüstung, sollten wir das Mehrfache in friedensschaffende Wirtschaftsweise investieren.
Die Bundesregierung steht aber international unter Druck, die Bundeswehr schnell aufzurüsten. Sie soll innerhalb von 3 Jahren kriegsfähig werden. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche forderte daher gestern auf der Konferenz Wirtschaftsfaktor Rüstung des Handelsblatts:
Wir müssen privates Kapital mobilisieren, eine Art Defense Investment Hub unter Beteiligung der KfW, der Bundeswehr und der Industrie, könnte hier private Investoren mit sicherheitsrelevanten Startups und Mittelständlern vernetzen.
Daher müssen sich private Investoren mit ethischen oder ökologischen Grundsätzen darüber bewusst sein, dass inzwischen 2/3 aller nachhaltigen Investitionsfonds auch Rüstungshersteller beinhalten. Ausgenommen sind nur noch Investitionen in Hersteller völkerrechtlich geächteter Waffen.
Kai Rösberg berichtete. Und in den Zeitungskommentaren geht es um den diesjährigen Bundesetat und das Ausbildungsjahr.
Die Wirtschaftswoche erläutert: Mit rund 503 Milliarden Euro liegt der Etat von Bundeskanzler Merz und Bundesfinanzminister Klingbeil um rund 22 Milliarden Euro über dem Entwurf, den die Vorgängerregierung vor einem Jahr eingebracht hatte. Daran gemessen ist Merz ein, man muss es so hart sagen, mehrfacher politischer Betrüger. Erst brach er direkt nach der Bundestagswahl im Februar sein Sparversprechen und initiierte zusammen mit der SPD einen neuen Schuldentopf. Der zweite Betrug zeigt sich dieser Tage bei der Mittelverwendung dieses Schuldentopfes. Drittens muss man dieser Regierung einen Selbstbetrug attestieren. Der im Koalitionsvertrag niedergeschriebene Glaube, dass man an echten Einsparungen bei den Sozialsystemen herumkomme, erweist sich als fatal. Die Augsburger Allgemeine Zeitung blickt auf den Ausbildungsmarkt in Deutschland und lobt die Zahl von 475.000 neuen Verträgen. Doch der Erfolg darf nicht blind dafür machen, dass das System vor großen Herausforderungen steht. Zu viele junge Menschen fallen aus ihm heraus oder schaffen es gar nicht erst hinein. Trotz Fachkräftemangel und demografischen Wandels waren zuletzt bundesweit 130.000 Ausbildungsplätze unbesetzt, mahnt die Augsburger Allgemeine Zeitung.
wie Abschiebungen am Flughafen Düsseldorf ablaufen. Darum geht es unter anderem gleich in Deutschland heute. Ich danke für Ihr Interesse und am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Holz. Einen schönen Tag.